Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Meine heutigen Gäste sind Elisa und Betty und wir sprechen über Geschwisterkonkurrenz und was eigentlich dahinter steckt. Ganz viel Spaß beim Hören. Hallo ihr Lieben, wir haben heute eine absolute Premiere. Es ist ein Schwesternpaar bei mir und ich bin extrem gespannt, worüber, also was ihr so erzählt, weil wir wissen ja nicht, nur romantische Beziehungen sind spannungsgeladen, sondern die unter Geschwistern oder innerhalb einer Familie auch besonders. Und du, Elisa, hattest mir geschrieben und gesagt oder geschrieben, dass du das Gefühl hast, dass du Zeit deines Lebens im Schatten deiner großen Schwester so rumgesegelt bist und ja, nicht so richtig zum Luftholen gekommen bist.
Das stimmt.
Ja, und dann hast du deine Schwester überredet, liebevoll hier mit herzukommen.
Ja, so war's.
Ja, so, ja, nun sind erzähl wir mal. Ja. Oder erzählt beide, aber am besten fängst du mal an, Elisa, weil du hast dich wahrscheinlich ja, dein ganzes Leben damit auseinandergesetzt, mit diesem Gefühl.
Mhm. Also ursprünglich habe ich dich wegen was anderem angeschrieben.
Mhm. Wegen was?
Also Selbstwert ist ein großes Thema bei mir und dass ich sehr unsicher bin. Ich kann meinen eigenen Gefühlen nicht so vertrauen.
Mhm.
Und ja, Elternhaus auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema. Ja, dann im Prozess. Wir befinden uns ja gerade im Prozess. Wir hinterfragen unsere Rollen innerhalb der Familie. Und da tut sich natürlich einiges auf, was man vorher nicht so gesehen hat. Und da kam natürlich dann auch die Beziehung zwischen uns beiden so zur Sprache oder dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Und ja, dann gab es ein kleines Aha-Erlebnis vor kurzem, vor ein paar Tagen. Und da dachte ich ganz spontan, das ist vielleicht erstmal der erste Ansatz, wo man vielleicht dran sollte.
Was war das Aha-Erlebnis?
Das war, ich habe so angefangen, mich für Straßenkunst, Graffiti und alles Mögliche zu interessieren. Und zottel da auch gerne mal durch Berlin und guck mir da Sachen an. Und hab dann da im Berliner Umland eine coole Location gefunden von einem Künstler. Und da sind wir hingefahren und haben halt coole Fotos gemacht. Und ja, dann das natürlich auch bei Insta eingestellt. Und Betty hat halt den Künstler verlinkt. Und der hat wiederum darauf reagiert, der ist relativ bekannt und hatte dann sie im Status, also in der Story drin.
Und dich und, nicht.
Und mich nicht. Ich habe das auch gemacht und gefühlt schon etwas länger. Mhm. Und ich hatte nicht diesen Erfolg in Gänsefüßchen. Und das hat sich total, also ich war erst so ein bisschen, ja, eifersüchtig, würde ich sagen.
Mhm.
So von wegen, jetzt ist es schon wieder besser als ich.
Ja.
Jetzt hat sie, ich habe was für mich entdeckt. Sie macht es ganz kurz und ist trotzdem wieder.
Und nimmt es dir weg quasi.
Und ja, ich wollte ihr gar nichts wegnehmen, sondern habe, weil ich Insta unerfahren bin, einfach Angst gehabt, da jemand oder das Bild von jemandem einzustellen, ohne einen Hinweis auf den Künstler.
Mhm.
Und habe deswegen einfach den Künstler verlinkt. Und dann natürlich für mich total überraschend, dass er meine Story liked oder ne, und habe dann meine Freude quasi per Screenshot an Elisa geschickt und nichts dabei gedacht.
Mhm.
Und ja, und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, was es in ihr ausgelöst hat.
Das ist natürlich ein super Beispiel, weil genau so läuft es meistens.
Mhm. Ja.
Was hat das in dir gemacht, Elisa?
Ja, also Eifersucht, klar, dieses Gefühl, schon wieder besser, sie ist schon wieder besser. Und Wut würde ich nicht sagen, ja, sie hat mich schon wieder übertroffen. Das war so das Hauptgefühl. Und dann habe ich versucht, darüber nachzudenken und da mal in mich hineinzuhorchen, weil ich das total unangenehm fand, dieses Gefühl. Ich habe mich dann, nachdem ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch dafür geschämt. Ne? Also es war irgendwie, sie hat es mir einfach nur mitteilen wollen, freudig. Und ich hätte einfach irgendwie anders reagieren können. So von mir, ey, cool, dass er das gemacht hat und finde ich ja stark. Aber dieses erste Gefühl war halt irgendwie gefühlt negativ behaftet. Und deswegen ja, dachte ich, und das war auch der Impuls dann halt hier zu schreiben, weil ich dachte, ich will das nicht. Das ist immer so ein Ding zwischen uns, so lieb wir uns auch haben, ist da trotzdem immer diese Barriere irgendwo.
Wie hast du denn reagiert, als sie dir das Foto geschickt hat?
Ja, erstmal wusste ich, also sie hat halt noch einen anderen Account, das wusste ich nicht. Da hatte ich schon ein bisschen dieses, warum sagt sie mir denn nicht, dass sie noch einen anderen Account hat? Ne? Habe ich nicht gewusst. Und wie lange hat sie den denn schon? Und dann, wie habe ich reagiert?
Darf ich sagen?
Ja.
Du hast mir geschrieben, nimm mir nicht XY weg. Ich wollte jetzt hier keinen Namen sagen. Daraufhin habe ich reagiert, weil es ja gar nicht meine Intention war.
Ja, brandenburgische Banksy.
Genau.
Ja. War dir klar, Betty, dass deine Schwester so diese Gefühle hegt dir gegenüber?
Ja, also grundsätzlich kann ich schon sagen, wir haben ein sehr enges Verhältnis, schon begründet darin, dass wir einfach keine so tolle Kindheit hatten, wie wahrscheinlich viele in deinem Podcast. Und trotz diese Konkurrenzdenken, nenne ich es mal bei ihr, dieses Denken habe ich nicht. Das kommt von ihr eher. Ich bin halt die große Schwester. Ich habe gestern so zu ihr gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Leitfigur war in unserer Familie, weil ich die Mutterrolle einnehmen musste, weil weder Mutter noch Vater bei uns fähig sind, Eltern zu sein. Also bin ich in die Verantwortung gegangen. Und wir haben jetzt nicht einen großen Altersunterschied und trotzdem fühle ich mich wie ihre Mutti und fühle mich für sie verantwortlich. Und das hat bis heute nicht nachgelassen. Und da ich aber immer die Vernünftige sein musste, ja, war es zum einen, dass sie mich als Vorbild gesehen hat, zum anderen aber auch als große Konkurrenz. Und das ist immer zwischen uns schon gewesen. Nie so rausgebrochen. Es bricht jetzt erst raus, wo wir wirklich anfangen, uns mit Kindheit und allem, was so gewesen ist, zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und wir haben beschlossen, wenn solche Gefühle aufkommen, dass wir darüber reden. Und wir schreien uns nicht an, wir keifen uns nicht voll, sondern wir können wirklich erwachsen miteinander reden. Und finde ich toll. Und es ist für mich auch ganz wichtig, zu wissen, was sie fühlt. Denn ich war mein Leben lang im Funktionsmodus. Das ist mir erst die letzten Jahre klar geworden. Man hat funktioniert und hat in diesem Funktionsmodus bricht ja irgendwie das Fühlen weg, sondern man macht einfach nur. Und ich konnte mich in ihre Rolle lange nicht reinversetzen, sondern habe jetzt erst begriffen, was es für sie bedeutet hat, in meinem Schatten groß zu werden, weil mir augenscheinlich immer alles gelungen ist. Ich war die Liebe, ich war die Brave. Ich habe immer schön alles gemacht, was von mir erwartet wurde. Und sie hat sich versucht, ja, irgendwie auch eine Rolle da zu suchen und zu finden. Und ist natürlich, wenn man jemanden hat wie mich, sehr, sehr schwer. Also ich kann es jetzt ganz besonders gut nachvollziehen, nachdem wir uns so intensiv austauschen.
Elisa, glaubtest du Zeit deines Lebens bis quasi zum Erweckungserlebnis, dass Betty ein glücklicheres Leben führt als du?
Ja.
Glaubst du das heute auch noch?
Ja.
Weil?
Dass augenscheinlich für sie immer alles so leicht war.
Obwohl du ja gerade gehört hast, dass es für sie nicht leicht war. Sie hat nämlich ihre Emotionen weggesperrt, um das überhaupt zu schaffen, ne? Ja. Reibungslosigkeit.
Das ist mir aber auch erst so mit der Arbeit klar geworden. Also mit der eigenen an sich selbst, ne?
Und Reibungslosigkeit bedeutet natürlich auch, dass man unter dem Radar fliegt.
Absolut. Also es gibt so verschiedene Momente, die mir als Kind, als Jugendliche gar nicht bewusst gewesen sind, wo ich unterm Radar geflogen bin, weil ich habe augenscheinlich wenig Ärger bekommen. Aber so ganz bewusst ist es mir geworden, ich hatte zum Beispiel keine Abschlussfahrt, weil das Geld nicht da war. Ich hatte keine Jugendweihe, weil kein Geld da war. Elisa hatte das. Und das sind so Schlüsselerlebnisse, wo ich sage, ja, da wurde ich nicht gesehen, obwohl sich Elisa oft in der Rolle der Nicht-Gesehenen selbst so gefühlt hat, ne? Aber also diese immer funktionieren, Erwartungen erfüllen, erzeugt einen unwahrscheinlichen Druck, perfekt zu sein. Und was ich vorhin schon kurz erwähnte, dieses unsere Mutter hat in meinen Augen fast alles falsch gemacht und ich wollte nie so sein wie unsere Mutter und wollte dann alles richtig machen und wollte auch die Geschwister beschützen.
Wie viele Geschwister seid ihr?
Wir sind 3 Mädels.
Und die, wie geht's dem Sandwich-Kind? Oder das bist du? Mhm. Okay. Und wie geht's der Kleinen?
Ja, sie übernimmt quasi jetzt meine Rolle.
Ist sie noch zu Hause? Nee, Quatsch, geht ja nicht.
Nein, aber sie ist so sehr in diesem Kreis noch involviert. Wir haben den Kontakt zu unserer Mutter abgebrochen, weil sie narzisstische Tendenzen einfach zeigt. Und ich habe es immer so beschrieben, dass ich mich in Gegenwart unserer Mutter gefühlt habe wie in Treibsand. Also, dass ich versucht habe, hochzukommen und sie hat aber zum Beispiel, kann sie mit Geld nicht umgehen, das ist so ein Kernthema. Und hat, wo eigentlich man normalerweise davon ausgeht, dass eine Mutter ihre Kinder unterstützt, haben wir alle Kinder unsere Mutter unterstützt finanziell. Und sowas zum Beispiel. Und irgendwann war bei mir so, wo ich eigene Kinder bekommen habe, dass mir klar geworden ist, was bei meiner Mutter alles so nicht richtig war. Man hatte immer so ein dumpfes Gefühl, dass bei uns irgendwas nicht stimmt, konnte das aber nicht greifen. Und irgendwann, ja, wenn man selber Mutter wird, und meine Mutter war mal mein Anti-Vorbild. Ich habe das so zu Elisa auch gesagt. Ich wollte nie so sein wie unsere Mutter. Sie war schon von klein auf an mein Anti-Vorbild. Und habe wahrscheinlich, weil ich mich nicht abgrenzen konnte, alles anders gemacht wie sie. Ich war strukturiert, ich war ordentlich. Das haben wir vor kurzem erst miteinander so erarbeitet, dass mein Abgrenzungsprozess zum Beispiel so verlaufen ist. Und sie hat aber oft mein angepasstes Verhalten als Schleim, als, ich fand es gemein, wo sie das gesagt hat, aber ich kann es nachempfinden, dass es für sie so gewirkt haben muss.
Elisa, was war denn deine Rolle, die du übernommen hast?
Ich war immer zu laut, zu frech, zu auffällig, zu ungehorsam, zu dreckig. Ja, das war meine Rolle. Die immer nichts hinkriegt.
Und das wurde dir auch so mitgeteilt?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht so, ob das wirklich so gesagt wurde, aber ich habe das halt immer damit verknüpft. Mhm. Du bist nicht so gut wie deine Schwester.
Häufig ist es ja so, dass, es ist immer so, dass sich Kinder in Familiensystemen Nischen suchen. Ne? Das erste Kind ist meistens scheinbar ein bisschen eigenständiger und stolzer. Je weiter es runtergeht, desto wilder wird es, bis es, also wenn man viele Kinder hat, das Kleinste ist dann immer Prinz oder Prinzesschen und hat quasi einen Freifahrtschein. Das liegt aber auch teilweise am völligen Erschöpfungszustand der Eltern, emotional, oder der einzelnen Bezugsperson. Tatsächlich ist aber häufig so, dass das lautere Kind deshalb laut wird, weil es Aufmerksamkeit braucht, ja, und die auch so bekommt, tatsächlich mehr emotionalen Zuschuss kriegt als das Kind, was super angepasst ist. So. Bloß das Gefühl des Falschseins ist natürlich für dich trotzdem eine Wahrheit, ne? Weil du merkst ja als Kind auch, in diesem Elternsystem stimmt was nicht und wir bekommen nicht, wir verhungern, ne? Und weil man als Kind die Eltern nicht in Frage stellt, richtet sich häufig der Zorn gegen die Geschwister. So, ne? Du nimmst mir das von dem Wenigen, was da ist, nimmst du es mir weg. Mhm. So. Und für mich bleibt gar nichts mehr. Mhm. Erzählt mal von eurem Elternhaus.
Ja, ich. Unsere Eltern waren sehr jung, als sie zusammengekommen sind. Ja, es war eine On-Off-Beziehung, also sehr leidenschaftlich, aber mit allem drum und dran. Also von himmelhoch jauchzend zu schlagen uns die Köpfe ein.
Haben die sich physisch tatsächlich?
Ja, physisch und verbal.
Beide gegenseitig?
Ja.
Ja, also.
Früh schwanger geworden. Eigentlich hätten sie gar keine Eltern werden dürfen, so nach heutiger Sicht. Und ja, wie war das denn? Früh geheiratet?
Früh geheiratet, schnell wieder geschieden. Dann haben sich unsere Eltern immer noch getroffen. Ich habe eine Zeit lang dann mit Muttern allein gewohnt. Und Eltern hatten sich aber, weil ja die Leidenschaft da war, und das ist auch immer etwas, wovon unser Vater, wir haben wenig Kontakt zu ihm, aber wenn er davon spricht, dann immer, wie toll das mit Muttern in der Kiste war, wo man sagt, so wenn man sich heute so fragt, ob man das so möchte als Kind, ob man das immer so hören möchte. Jedenfalls ist Elisa dann mehr oder weniger ein Versöhnungskind gewesen. Und dann sind wir wieder zusammengezogen, alle zusammen in einem Haus. Ja, das hielt auch nicht lange, weil unsere Mutter dann eine Affäre mit einem Arbeitskollegen angefangen hat, mit dem, ja, also geschieden, scheiden lassen haben sie sich dann, nee, getrennt so. Die haben sich dann getrennt. Mit dem Arbeitskollegen, mit der Affäre ist unsere jüngere Schwester entstanden. Und dieser Typ, also war eine Zeit lang unser Stiefvater, aber er war kein Vater, ja, hat sie Ewigkeiten zusammengelebt dann auch. War auch eigentlich eine schlechte Beziehung. Ne?
Durch und durch.
Also die haben auch geheiratet, ja. War eine schlechte Beziehung. Meine Mutter wollte, glaube ich, unsere jüngste Schwester so als Versöhnungskind haben, die dann aber irgendwann zu mir Mama gesagt hat, weil ich mich um sie gekümmert habe. Ja, und ja, wie ist es auseinandergegangen?
Mit dann auch wieder? Mit, na, da war auch wieder ein anderer Mann. Also war ja einer von vielen. Das war ja, also die ging ja quasi.
Und ich habe zu unserer Mutter irgendwann mal gesagt, da war ich 15, da habe zu ihr gesagt, wir sind 5 Leute, die in einem Haus wohnen, aber wir sind keine Familie.
Stark. Was hat sie dazu gesagt?
Gar nichts. Also wenn man unsere Mutter kritisiert hat, ist sie sofort aggressiv geworden. Also man ist mal auf seine Kinder sauer, kenne ich ja selbst als Mutter, aber dass man seine Kinder unterste Schublade beleidigt und...
Was hat sie zu euch gesagt?
Naja, du bist nichts... Nichts oder so ein prägender Satz aus unserer Kindheit finde ich immer, da wo ich hingeschissen habe, müsst ihr erst mal hinkommen. So, und du tickst doch nicht ganz, ist vielleicht noch eine harmlose Variante, aber was die sich einbildet, also sie hat auch uns Geschwister gegeneinander aufgestachelt und manipuliert und wenn ein anderer nicht da war von uns, ne, wurde immer über den hergezogen.
Einfach von oben herab.
Also sehr von oben herab.
Und Gewalt war halt
und
auch.
Und Gewalt, ne. Genau. Also verbal und. Und man hat auch irgendwann gemerkt, also da ist es mir so bewusst geworden, dass meine Mutter echt einen Dachschaden haben muss. Da. Bei uns war viel Alkohol im Spiel, also bei unserer Mutter, so wie bei unserem Stiefvater, die haben sich gerne mal, haben es einen genehmigt. So, und du wirst es vielleicht von deinen Jungs kennen, Paula, aber die haben vielleicht nachts auch mal Durst, dann geht man runter in die Küche und holt sich was zu trinken. So, und das war so ein Erlebnis bei mir. Ich bin auch irgendwann mal runter in die Küche und nur in Unterwäsche, also nicht nackt oder irgendwie, sondern nur in Unterwäsche. So, und da saß mein Stiefvater da, den habe ich im Dunkeln gar nicht gesehen. Und irgendwie muss das unsere Mutter mitbekommen haben und meinte, ich mache ihren Mann an. Also so, wow. Also da merkst du ja leicht, was da für komische Gedanken sind. Ja, und ich habe es ewig nicht geschafft, da irgendwie, ja, da mal hinterzusteigen. Habe aber dann zu meinem 18. Geburtstag eigentlich die Flucht ergriffen. Und dann bin ich zu unserem Vater.
Der sich aber all die Jahre jetzt auch nicht übermäßig gekümmert hat.
Na, aber alle 2 Wochen, dann gibt es so eine schöne, nette Stiefmutter, die uns auch nicht wollte. Und ja, im Endeffekt habe ich meinem Vater vor kurzem gesagt, wir sind wie so 2 Vögel, die aus dem Nest gestoßen wurden und verzweifelt wieder versucht haben, irgendwo hinzugehören. Und wir haben weder zu dieser einen Familie gehört, noch zu dieser anderen Familie. Und da ist immer so ein, ja, uns fehlen irgendwie wirklich echte Wurzeln. Und dann, um wieder diesen Kreis zu schließen, ich glaube, Elisa und ich, wir sind so der richtige Halt füreinander, trotz Konkurrenzdenken und trotz, dass ich manchmal auch total genervt von ihr bin, weil sie nicht so funktioniert, wie ich funktioniere, ist sie aber... Ja, ich könnte ohne sie nicht, also da kommen mir die Tränen, ich habe sie so furchtbar lieb. Und egal, ob ich eine Mutterrolle übernommen habe oder nicht, aber sie hat eigentlich dafür gesorgt, dass man in der Kindheit klargekommen ist. Also sie war der Halt, obwohl sie die Jüngere war, war sie mein Halt und ich glaube andersrum war sie, ich ihr Halt.
Ja. Das ist das, was ich immer sage. Wir hätten beide ohne einander wahrscheinlich nicht überlebt. Wirklich.
Dieses ganze Ausmaß wird einem ja jetzt erst bewusst. So, und ja. Und das Problem ist, oder was für mich auch ein Problem ist, dadurch, dass unsere jüngste Schwester ja quasi wie meine Tochter ist. Ich habe die überall mit hingezottet. Ich war bei ihren Elternversammlungen. Ich habe sie zum ersten Schulweg begleitet. Alles das, was eine Mutter hätte machen sollen. Und jetzt ist sie da so gefangen. Sie erkennt es noch nicht. Und wir versuchen, sie da rauszuholen. Und leider, ja, das ist so wie, als ob man jemanden in den Stich lässt, obwohl man es nicht möchte.
Sehenden Auges ja, ins Unglück rennen lassen.
Und so. Sie übernimmt so jetzt die Verantwortung für unsere Mutter. Die bezahlt ihr alles. Sie hat sich so tief verschuldet zum Beispiel, ne? Weil unsere Mutter nicht klarkommt, übernimmt sie Kredite für unsere Mutter und sowas alles.
Wie alt ist sie? Oder wie viel jünger ist sie?
30 ist sie. Mhm. Und so ein ganz schlimmes Erlebnis war zum Beispiel, dass unsere Schwester vor ein paar Jahren sehr, sehr schwer erkrankte. Und unsere Mutter, die Vollmacht hatte für alles. Und während unsere Schwester im Koma lag, ist sie zum Beispiel ans Konto gegangen und hat es leer geräumt. Also. Und daraufhin, wir haben dann wieder den Kontakt zu ihr gesucht gehabt, damit wir unsere Schwester sehen können. Aber wo ich das dann alles so rausgefunden habe, war für mich klar, ich kann diese Frau nie wieder in meinem Leben haben.
Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass ich mein Bad neu bauen werde. Warum mache ich das? Tja, ich hatte eine Havarie und da dachte ich mir, bevor ich da jetzt so ein bisschen Flickwerk betreibe, mache ich es mir gleich richtig schön. Da bin ich, zum Glück, durch meine Schwester, die auch ihr Bad mit Reuter gerade baut, auf reuter.de gestoßen. Das ist nämlich einer der größten Fach- und Online-Händler für Bäder und Leuchten. Ist ein Familienunternehmen, das finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Und Reuter hat über 250 Premium-Marken, also alles, was man so kennt aus den Bereichen Bäder und Leuchten, das Ganze online und zu fairen Preisen. Man kann ja wirklich so einen Badkauf digital erleben. Die haben nämlich Top-Berater. Ich hatte so einen super sympathischen ehemaligen Installateur namens Timo und der ist mit mir die letzten Schräubchen durchgegangen und hat die in meinen Warenkorb gelegt, damit ich auch nichts vergesse. Wer aber von euch gerne eine persönliche Fachberatung wünscht, der kann natürlich auch in die Reuter.de-Stores nach Düsseldorf fahren. Ihr könnt euch alternativ sogar per Videocall beraten lassen. Ihr merkt schon, Service wird hier ganz, ganz groß geschrieben und das ist auch richtig so. Die Artikel kamen bei mir nach ganz kurzer Zeit schon an, weil mehrere hunderttausend Artikel sofort lieferbar und ständig auf Lager sind. Und ich muss sagen, merkt ihr vielleicht, ich bin Fan und wie mein Bad wird, das seht ihr bald auf Instagram. Reuter.de ist mein Tipp für euch und einen Link zu Reuter.de gibt's wie immer in den Shownotes. Ganz viel Spaß beim Umbau.
Das war die Werbung.
Also, der große Gewinn ist natürlich, dass ihr in der Lage seid, miteinander zu sprechen. Ne? Hm. Elisa, du hast ja richtig viel aufgeschrieben. Was steht denn da alles?
Ja, dass es mir auf jeden Fall wichtig ist, diese Barriere zu durchbrechen. Ne? Ich mich auch einfach endlich abnabeln muss und will. Das ist immer so gefühlt am Rockzipfel hängen. Ich hinterfrage jede Entscheidung, die ich treffe bei ihr. Ich muss mich immer rückversichern. Und ja, was steht da noch? Ich kann gerade gar nicht so richtig lesen. Meine Augen schwitzen ein bisschen.
Was ist denn so eine Situation, wo du das besonders merkst?
Was jetzt?
Was du gerade beschrieben hast, dass du Bestätigung oder Rückbestätigung suchst oder dass du dich ihr nicht so nah fühlst, wie du es gerne hättest oder vielleicht nicht so rein nah, das ist kein Wort, dass diese Belastung nicht dazwischen steht.
Kindererziehung, ich habe ja auch zwei Kinder und das zum Beispiel, ich frage viel, mache ich das so richtig? Und ja, aber ich merke halt bei den kleinsten Sachen, wenn sie zum Beispiel erzählt, dass sie ihrem großen Sohn noch die Stullen schmiert, meine Tochter ist auch schon volljährig, ich mache das nicht mehr und denke gleich, oh Gott, ich bin wie meine Mutter, ich mache das nicht. Und da ist sie wieder besser und, okay, ne, und umsichtiger und ja, sowas zum Beispiel. Und dadurch, dass ich ja gefühlt so am Rockzipfel hänge, gibt es natürlich auch Sachen, man will ja dann irgendwie auch Sachen nur für sich haben. Man will ja eine eigenständige Person sein, sie wie auch ich. Und dann fängt man natürlich an, nicht mehr alles zu erzählen. So eine Banalität wie mit dem zweiten Insta-Account. Und da denke ich mir so, warum schließt sie mich aus ihrem Leben aus?
Ja, und ich habe den, weil ich da niemanden, den ich kenne, drin habe, ja, sondern weil ich leidenschaftlich gern fotografiere und Videos mache. Und sie sprach jetzt an, dass sie etwas für sich haben will. Und dann dachte ich mir, ja, ich möchte auch was für mich haben. Sie hatte dann nämlich auch angefangen, so kleine Shortcuts zu machen und so weiter. Und ich denke, oh nein, nicht schon wieder. Sie mag meine Band. Sie hat eine Zeit lang meine Klamotten getragen. Ich möchte auch für mich irgendwas haben, eine eigene Persönlichkeit sein. Und diese Themen haben wir nie besprochen. Das kam jetzt erst.
Ja, obwohl ich finde, das hat sich schon geändert. Also klar hören wir die gleichen Bands, aber ich bin mehr Richtung House und Techno unterwegs als Betty. Und klamottentechnisch, denke ich, haben wir uns auch gut voneinander abnabeln können oder so einen eigenen Stil gefunden, wie auch immer. Und manche Sachen sind einfach so wie mit dem Video da zum Beispiel. Also das habe ich wirklich nicht also völlig frei von Hintergedanken oder oh, das ist auch toll, das übernehme ich jetzt auch. Nee, das war einfach, weil ich Bock drauf hatte.
Ihr müsst ja auch nicht Sachen nicht machen, weil die andere sie macht. Ne? Ich glaube, was euch vielleicht noch ein bisschen eher nach vorne rutschen muss, ist das Verständnis dafür, wie bedürftig ihr logischerweise seid durch ja, eure Bezugsperson. Ist ja Singular fast. Mhm. Und dass es okay ist, bedürftig zu sein. Ne? Es ist okay, dass du Rückversicherung brauchst, solange du siehst, dass sie es nicht einfacher hat, sondern ihre Last wahrscheinlich sogar schwerer wiegt als deine. Nicht, dass das besser ist, ja, aber sie hat eine ganz andere Aufgabe übernommen als du. Du bist da wahrscheinlich sogar freier als sie. Und nichts davon ist weniger gut oder besser oder so. Du musst, oder ihr beide müsst einfach nur den Blick darauf haben, welche Last die jeweils andere trägt und dann Verständnis dafür aufbringen. Weil Liebe ist ja den anderen verstehen und so anzunehmen. Ne? Oder was Betty, für alle, ihr seid ja nicht mit im Raum, was Betty leichter fällt, ist möglicherweise so voranzugehen. Ne? So zu sagen, das wird jetzt gemacht und so machen wir das. Aber nicht aus, sie schöpft da nicht aus dem Vollen, sondern auch aus einem Mangel. Genau wie du. Sie hat bloß einen anderen Mechanismus dafür gefunden, damit umzugehen. Mhm. Für sie ist es sich so unsichtbar machen wie möglich. Und für dich ist es nach Hilfe schreien. Es ist aber beides die gleiche Münze.
Ja, und ich glaube auch, dass, ja, also einerseits wünschen wir uns manchmal Eigenschaften vom anderen. Also ich wäre gern strukturierter. Ich würde gerne besser mit Geld umgehen können. Ich wäre gern ordentlicher. Dafür, ja, stürze ich mich halt manchmal so wie jetzt hier dann ohne großartig darüber nachzudenken, einfach rein. Genau. Und ich glaube, das geht dir genauso andersrum. Ist manchmal ein bisschen.
Na, ich wäre gerne manchmal etwas freier so in meinem Denken. Ja. So, und dass ich vielleicht mal auch mutiger einfach bin. Man trifft, wenn man so vernünftig ist, trifft man auch oft nur Vernunftsentscheidungen und gar nicht so, ich mache das jetzt einfach mal. Sondern man wägt tausendmal ab und ich wäre ganz einfach öfter mal unbedarft, so gar nicht so lange erst überlegen, kann ich das jetzt machen, kann ich es nicht machen, sondern einfach reinstürzen und erleben. Mhm.
Ja, und dadurch, dass sie schon früh immer so umsichtig war, weil sie ja die Rolle unserer Mutter übernehmen musste, hat sie aber auch einfach, glaube ich, mich unbewusst ein bisschen ausgebremst, indem sie ja viele Aufgaben übernommen hat. Sie hat dafür gesorgt, dass wir pünktlich irgendwo hinkommen, dass ich ordentlich angezogen bin. Mir war das oft auch wurscht. Ne? Und
was glaubst du denn, was ihr Motiv dabei war?
Na, dass wir keine Ärger kriegen vielleicht.
Denk weiter, ja. Also noch mehr.
Gute Frage. Keine Ärger kriegen.
Denk mal an die Gefühlsebene.
Naja, irgendwie die Bestätigung zu bekommen. Nee. Also, dass sie, weißt du es?
Ich hab's aus Liebe getan. Aus bedingungsloser Liebe. Weil ich kann mich erinnern, wo mir gesagt wurde, du bist unterwegs, ich war das glücklichste Mädchen. Ich habe nicht viele Glücksmomente aus meiner Kindheit, aber ich weiß genau, wann das wo war. Und man tut diese Dinge, tut man aus bedingungsloser Liebe. Und dass du es gut hast, dass du es besser hast, dass unsere kleine Schwester es gut hat. Weil so vernünftig man auch ist und die Gefühle ausblendet. Ich bin ja nicht unempathisch.
Nee, ganz im Gegenteil.
Genau, ich denke immer für alle anderen mit.
Ja, und das ist das, was ich meine, worauf ich hinaus wollte. Einfach dem vorweggreifen, aus Liebe jetzt so im Nachhinein betrachtet. Aber auch, ich denke schon, um Ärger zu vermeiden für mich, was ja auch wieder ein Liebesakt ist. Aber dadurch wurde das vielleicht auch irgendwo so selbstverständlich für mich. Ne? Sie hat halt immer für mich gesorgt. Und mir vielleicht das selbstständige Denken dadurch auch ein bisschen abgenommen, was mich jetzt wiederum hindert vielleicht. Und ich mich deswegen auch trotzdem immer wieder rückversichern muss, weil wenn ich meine Kindheit beschreibe, Gefühl für mich war es immer mit Angst und Unsicherheit verbunden und dass ich meinen eigenen Gefühlen nicht vertrauen kann. Und ja. Wenn ich mich sicher gefühlt habe, dann kam immer irgendwas. Irgendwas hatte man angestellt oder die Sache mit dem Freizeitpark. Wir wollten einen Freizeitpark fahren. Ich weiß nicht warum. Es wurde irgendein Grund gesucht, um das dann abzublasen. Und da wurde ihre Spange gesucht. Und das ist so eine Schlüsselszene, weil ich war, wie alt war ich denn da? Ich weiß es nicht.
Sehr klar.
Die Spange wurde nicht gefunden und ich wurde verdroschen bis zum geht nicht mehr. Also mit so einem Holzkleiderbügel immer, bis er kaputt gebrochen ist. Und ich habe, wie alt war ich?
6, 7.
Und ich war jetzt, ja, ich war immer so Träumerchen. Ich habe nicht 1 und 1 sofort immer zusammengezählt, aber in dem Moment habe ich mir ausgedacht, ich hätte mit der Spange Zahnarzt gespielt, nur damit meine Mutter aufhört, auf mich einzuschlagen. So was zum Beispiel, ja.
Und
das ist das halt, genau. Sie halt wollte immer den Stress für mich vermeiden. Und
ja, weil ja. Das so komisch ist, wenn du eine narzisstische Tendenzen sorgen ja dafür, dass du zum einen, wenn du so funktioniert hast, dann warst du toll, dann warst du der verlängerte Arm der Mutter, mit denen sie angeben konnte. Und dann hat die auch gesagt, die hat dich lieb. Bei mir war immer so, dass ich dann dachte, ich darf das Monster in ihr nicht wecken.
Ja.
Weil sie konnte ja lieb sein, sie konnte nett sein, aber man hatte ja immer das Gefühl, oh Gott, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, so wie sie es haben will, dann ist das Monster. Sie konnte wirklich unberechenbar und jähzornig sein. Die ist ausgeflippt, wenn wir früh morgens nicht ihren Kaffee fertig hatten.
Ja.
Also eigentlich ist es doch so, dass die Mutter für ihre Kinder sorgt.
Na, die weckt erstmal
und die weckt und ihr Brötchen oder was weiß ich macht, ein Frühstück bereitet. Nein, unsere Mutter lag, weiß ich wann, im Bett und wenn dann der Kaffee nicht gebrüht war, dann war der Tag eigentlich schon gelaufen. Also war, ja, und das ist das, was du auch sagst, unter diesem Radar fliegen. Da gab es so viele Kindheitsmomente, wo ich denke, ja, sobald ich ja laut geworden bin, sobald ich mal sichtbar war, wurde ja sofort dagegen gehämmert. Meine Mutter zum Beispiel, hatte ich dir gesagt, hat zu mir gesagt, Betty kann man mit weißen Sachen auf den Spielplatz schicken, die kommt blitzeblank und sauber wieder nach Hause. Wo man als Kind dachte ich, oh ja, meine Mutter ist ja so stolz auf mich. Heute denke ich, ist doch völlig unnormal. So. Und dann kam ich einen Tag in meinem Leben mal wirklich richtig dreckig vom Sandkasten wieder und war von oben bis unten besudelt.
Wie man aussehen sollte als Kind.
Ja. So sollte man aussehen. Und eigentlich müsste doch sie, oh mein Kind, endlich hast du mal gespielt.
Ja.
Nein, was ist passiert? Sie hat mich geschlagen. Ich bin mit dem Kopf gegens Geländer geflogen und habe die Lippe blutig gehabt. Also sie hat völlig irrational darauf reagiert. Also sobald man laut geworden ist als unsichtbares Kind oder sichtbar wurde, wurde man sofort niedergeprügelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen bleibt man auch sein Leben lang unterm Radar, um gar nicht, was ich meinte, dieses Monster raufzuspüren. beschwören. Und ja, also sie hat irgendwann aufgehört, mich zu schlagen. Ich glaube, das war sogar nach dem Vorfall mit der Lippe, weil es hat ja geblutet bis sonst wo. Das war ja auch doof. Und so extrem, wie Elisa das abbekommen hat, auch diese körperliche Gewalt, habe ich es nicht abbekommen.
Weil du dich unauffällig verhalten hast, ja. Mhm. Dass die Wut sich gegen dich gerichtet hat, Elisa, ist aber nicht Bettys Schuld. Oder ich meine nur, dass du das fühlst. Ihr hattet bloß unterschiedliche Strategien, um das bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, was da war. Mhm. Aber die Scheiße, die ihr erlebt habt, verbindet euch ja trotzdem. Ihr versteht einander. Mhm. Das ist ja ein großes Geschenk. Und um zu der Butterbrot-Geschichte zurückzukommen, natürlich ist es gesünder, wenn ein 18-jähriges Kind sich selber die Stullen schmiert. Aber es ist verständlich, warum du es immer noch machst. Nachvollziehbar. Weil sowas sitzt ja tief. Die Angst zu versagen, die Angst so zu sein wie die und, ne?
Aber die spüre ich auch.
Ja.
Nur, dass es ihr gefühlt leichter gelingt, die nicht so zu sein wie unsere Mutter als mir. Ich sehe sehr viele Parallelen und das bei mir auch, eben halt nicht mit Geld umgehen können und so weiter und so fort. Und diesen Stempel werde ich halt auch nicht los. Und das ist auch wieder so eine Treibsandgeschichte. Ich streng mich gefühlt an und mache und tue, keiner sieht es. Und dann irgendwann sage ich mir, okay, dann lasse ich mich halt versinken. Dann ist halt.
Oder du könntest akzeptieren, dass du nicht gut mit Geld umgehen kannst, weil du es nämlich nicht gelernt hast. Und weil dafür fällt dir möglicherweise der Zugang zu Kreativität viel leichter als ihr. Und deshalb bittest du um Hilfe bei dem Geld. Zum Beispiel, es gibt inzwischen auch Banken, die haben in der App eine ganz, ganz einfache Sortierung von, ja, da kannst du abzweigen, das ist Haushalt, das ist Hobby, das ist Miete, das ist Altersvorsorge und so weiter. Und das, diese Struktur einzuziehen, geht damit relativ leicht. Mhm. Aber die Hand auszustrecken und zu sagen, akzeptierend, ja, ich kann es nicht gut, ich weiß, dass du es kannst, bitte unterstütz mich da. Ohne dass du dich vergleichst oder.
Aber dann habe ich, ja? Entschuldige, dass ich unterbreche, aber dann habe ich wieder das Gefühl, ich zerr zu doll an ihr oder hänge da wieder am Rockzipfel. Ich habe auch selber immer dieses Gefühl, ich muss es alleine hinkriegen.
Nee, keiner muss es alleine hinkriegen. Und was Bettys Aufgabe sein wird in diesem Leben, ist natürlich festzustellen, wo deine eigenen Grenzen sind, wo es zu viel ist und das auch sagen zu dürfen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um dein Geld zu kümmern, aber ich kenne die Frau Kruse bei der was auch immer Bank, die ist top darin. So, ne? Also Grenzen setzen ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich aus etwas rausentwickeln kann. Dem vorausgesetzt ist natürlich, dass man ein Gefühl für sich selber entwickelt. Das bedeutet, auf die Intuition zu achten oder auf das Bauchgefühl.
Mhm. Ne?
Und das wird euch beiden aus unterschiedlichen Richtungen schwerfallen, aber ihr seid ja jetzt in einem Lernprozess drin. Der wird euch logischerweise noch an ganz viele wunderschöne Orte bringen. Und nicht alles ist super easy, aber es wird immer leichter. Und ich kann auch nicht mit Geld umgehen. Meine Strategie war immer mehr arbeiten, was nicht ideal ist, das gebe ich zu. Aber mit moderner Technik fällt es mir viel, viel leichter. Und mit einer guten Steuerberaterin, die mir einfach im Grunde ein Taschengeld zuweist. Ja? Ich kriege jetzt von mir selbst ein festes Gehalt. Weil vorher, ja, so. Und die hat gesagt, so geht's nicht weiter. Sie kriegen jetzt das Gehalt und das war's. Fertig. So. Wenn du nicht selbstständig bist, wird es bei dir wahrscheinlich eh so sein. Ne? Mhm. Aber dann nutze, ich sag euch die Bank nachher, die ich liebe für ihre App, nutzt solche Möglichkeiten und wenn du weißt, du hast Schwierigkeiten, weil du, keine Ahnung, zum Beispiel Frustshoppen machst oder so, ja, Dopaminausschüttung und so weiter, völlig normal, weit verbreitet, schaff dir natürliche Barrieren, zum Beispiel ein Mikrobudget. Dann darfst du shoppen, aber eben nur kleine Sachen. Fertig. Mhm. Die Befriedigung ist genau die gleiche. Es ist übrigens eben so befriedigend, Sachen in den Warenkorb zu tun und wieder raus. Das, ne?
Ganz oft.
Aber es geht nur um diesen kleinen Rausch. Ich könnte so. Auch Kompensation natürlich. Es sei denn, du hast ADHS, dann bist du auf der ewigen Jagd nach. Kann sein, ist aber auch völlig wurscht. Ne? Aber nutz alle Möglichkeiten. Und bei diesem, ich bin weniger gut als sie, also dieses ständige Vergleichen, geht es im Grunde ja am Ende des Tages auch darum, festzustellen, wer du eigentlich bist. Ja. Wertfrei. Ne? Und ihr habt leider eine Mutter gehabt, die eine Vollkatastrophe war. Für sich selbst ja auch, aber nicht euer Problem. Mhm. Darum habt ihr es einfach ein bisschen schwerer. Aber was total hilft, diese Barriere zu überwinden, ist zu verstehen, dass A, Bettys Motiv leider zu selbstlose Liebe ist. Ja, weil Betty vergisst sich genauso, wie du dich vergisst. Oder hat keinen, kriegt sich selbst nicht zu greifen. Sie hat nur andere Mechanismen. Ja, das Kacketöpfchen ist gleich groß. Nur da sieht es so aus und dort bei dir sieht es so aus. Ne? Dass du dir das wieder und wieder ins Gedächtnis rufst und vor allem, wenn du das Gefühl hast, sag ihr oder jedem Menschen in deinem Leben, was es in dir auslöst. Dann lernst du nämlich, A, dich selber zu erspüren und zu kommunizieren, logischerweise, und dann irgendwann vorab zu merken, welche Situationen für dich schwierig sind und dann zu akzeptieren, dass es für dich schwierig ist, weil das ist völlig okay. Hm. Das ist ja nicht die Gefahr, also das ist nicht gefährlich. Die Gefahr besteht darin, was du daraus machst. Nehmen wir an, Graffiti-Künstler, Brandenburgs Banksy, du bist seit Jahren ein Riesenfan. So, deine Schwester, unwissend, aus Datenschutzgründen, verteckt sie diesen Typen. Bei dir kommt an, die will von dem mehr gemocht werden als ich. Jetzt weiß er, dass sie existiert. Er weiß nicht, dass ich existiere. Also bin ich nichts. Ihr Motiv, also grob gesagt, ja. Ihr Motiv ist aber, ich will keinen Stress mit irgendwelchen juristischen Geschichten kriegen, also vertagge ich ihn. Völlig anderes Motiv. Den Tag, dort mit dir Fotos zu machen, hat sie total genossen. Bloß die Botschaft ist da völlig untergegangen. Ne? Dass es für sie ein sehr schöner Tag war. Und darum hat sie es ja gepostet. Ist dir dann durchgerutscht, ja? Hm. Und darum geht es ja nur. War es ein schöner Tag für euch? Ja.
Ja.
So. Und ja, ob der Typ sie jetzt sieht oder nicht, ist, ja, das Gefühl hat nichts mit ihrer Handlung zu tun. Das Gefühl kommt ja von deiner Misshandlung, Zeit deines Lebens.
Hm.
So, das musst du dann ein bisschen differenzieren lernen, indem du sagst, ich fühle mich nicht gesehen, in die Tüte gesprochen, weil ich XY in mir hochgekommen ist. Ne? Und dann kann sie dir sofort erklären, pass auf, das war überhaupt nicht meine Absicht, sondern ich wollte nur keine Probleme mit seinen Anwälten haben wegen, ja, so. Und je mehr du darüber sprichst, auch mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit eurer anderen Schwester, desto einfacher wird es zu sehen, dass hier gar keine Konkurrenz da ist, sondern Schutz, der totale Schutz, der übrigens zu ihren Lasten geht. Ne?
Hm. Ja, da sagst du was. Das stimmt.
Hm. Hm. Und genauso, ich hatte nicht einmal den Gedanken, weil es ist ja dein Metier. Ich habe den Tag genossen, weil wir da durch die Brandenburger Felder und Wälder gezogen sind bei Wind und Wetter. Und es war einfach mal wieder so ein Erlebnis zu haben, ja, unbeschwert einfach zu sein. Und ich habe auch genossen, ihre Freude zu sehen. Also ihre Freude zu sehen, da ist was und da ist was. Und einfach so eine kindliche Freude, weil wir das ja so in dem Sinne eigentlich nicht kennen.
Nee.
Und wenn jemand so unbeschwert und glücklich einfach ist, dann kann man das auch genießen.
Hm.
So, und da war nicht irgendwie ein Denken, sondern einfach, ich zeige es ihr, weil das steckt ja auch so, ich möchte sie teilhaben lassen an allem, ne, was mich so anbelangt oder was wir zusammen gemacht haben. Weil ich mir gedacht habe, dass andersrum hättest du es mir doch auch geschickt.
Ja, vermutlich. Und dann wahrscheinlich schon eher mit dem, guck mal.
Vielleicht, ja. Was wiederum aber zu deinem Kompensationsmechanismus passt, weißt du? Und unter uns, zweien in dem Fall, diejenige, die mehr darunter leidet und wahrscheinlich weiter von ihrem wahren Kern entfernt ist, ist nicht du, das ist Betty. Weil du dadurch, dass du zumindest ja große Emotionen zeigst, ein bisschen mehr in Kontakt mit dir selber bist als sie. Sie, wahrscheinlich unter Druck, wird sie sofort ganz, ganz still und erledigt alles, was ihr aufgetragen. Die ideale Angestellte im Grunde. Ne?
Yep.
Ja.
So. Ein Ja-Sager.
Ja.
Mhm. Mhm. Und was ich meine, ein Erwartungserfüller.
Ja.
Und
damit ihr nicht der Kopf eingeschlagen wird. Das ist ihre Strategie gewesen.
Mhm. Genau. Deswegen, Grenzen setzen ist bei mir zum Beispiel auf der Prioritätenliste ganz oben, dass ich das jetzt lerne. Und Stück für Stück ist schwer, aber es fühlt sich mit jedem Mal besser an.
Ja.
Ja, das war auch erst sehr komisch für mich natürlich. Ihre Veränderung ist ja auch, ist man ja auch nicht gewohnt, ne? Und das fühlte sich auch erst wie so ein Ausgrenzen, Abgrenzen und ja.
Das macht sie dann natürlich nicht gegen dich, sondern für sich, ne?
Ja, aber das muss man erstmal.
Ja. Du kannst ihr aber sofort, wenn sie sagt, nein, will ich nicht, und in dir große Gefühle hochkommen, ne, was total sein kann, sag ihr das. Sag, in mir kommen große Gefühle hoch, ich fühle mich ungeliebt und so weiter. Da musst du gar nicht groß drauf reagieren, Betty, ne? Vor allem nicht damit, okay, dann mache ich es nicht, sondern ich verstehe das, Elisa. Es ist auch total logisch, ne? Weil ihr habt ja beide, ihr müsst die Liebe aus euch selbst und auseinander schöpfen. Es gab ja niemanden, der da reingefüllt hat in diesen Topf, tragischerweise. Aber erklärt euch einander, erklärt die Gefühle einander, weil dann rückt ihr zusammen.
Ja, das ist sehr schwer. Also das übe ich jetzt gerade erst. Auch so diesen Tunnelblick, den ich die ganzen Jahre über hatte, weil ja halt vieles selbstverständlich war. Ich bin ja so aufgewachsen, dass sie hat sich immer gekümmert, wenn wir, wie gesagt, irgendwo hin. Sie war immer bestens vorbereitet auf alle Eventualitäten. Und ja, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie wie so ein kleines Kind erstmal selbstständig laufen lernen jetzt so mittlerweile. Also ne, immer sonst so an der Hand der großen Schwester. Und das, ja, das ist sehr wichtig. Aber auch, dass ich ihr das sage. Ich denke das ganz oft. Und ich weiß, dass ich sehr oft egoistisch rüberkomme oder gekommen bin. Oder ja, doch schon. Das Ding ist, ich habe nie irgendwie das in dem Sinne, ich habe schon zu schätzen gewusst, was sie macht, aber ich habe es ihr nicht oft gesagt. Das war zum Beispiel wie mit der Hotelreservierung neulich. Da hat sie sich auch gekümmert und angerufen, wann wir denn da hin können. Und ich dachte so für mich beim Schreiben, Mensch, ist ja toll, dass sie sich gekümmert hat, aber früher hätte ich ihr das nicht gesagt. Und da habe ich sie dann halt einfach mal geschrieben. Mir ist aufgefallen, sag doch mal einfach, was du denkst dazu.
Was dir, glaube ich, auch hilft, Elisa, ist, wenn du Verantwortung übernimmst, mal für sie, dann bewegt ihr euch langsam auf eine Augenhöhe zu, weißt du? Dass du unbewusst hast du wahrscheinlich so eine Erwartungshaltung, naja, sie wird es schon regeln, dass du das antizipierst, was nötig ist, wenn ihr zusammen wegfahrt oder was weiß ich, und sagst, guck mal, ich habe die Karten besorgt oder schau mal, ich habe schon vorgekocht oder ja, was auch immer. Weil du dann dich selber auch ernst nimmst in deiner Erwachsenenrolle. Ne? Dass du nicht immer nur reaktiv bist, sondern aktiv.
Genau, weil das ist, wenn sie das dann mal nicht gemacht hat, also zum Beispiel, wir sind bei den Eltern eingeladen zum Essen, also zum Brunch, und jeder bringt was mit und sie denkt halt, irgendwas, bringt Servietten mit oder was weiß ich, oder bringt für die anderen Servietten mit und sagt mir aber nicht, naja, denk mal noch da und da dran. Und ich komme dann mit leeren Händen, so als Beispiel gesagt. Dann habe ich mich oft so gefühlt, na, warum hat sie mir das nicht gesagt?
Weil es nicht ihre Aufgabe
richtig,
ist.
Richtig,
ne?
Natürlich ja. nicht. Ja. Aber ja. so mein kindliches Denken war halt, na schön, jetzt lässt sie mich ins offene Messer laufen oder na, so ein bisschen so schutzlos, so verlassen irgendwie auch.
Ja. Genau. Darum ist innere Kindarbeit so gut, ne? Dass man das aushält. Wenn du diese Gefühle hast, ja, die werden noch tausendmal aufkommen in deinem Leben, sag dir immer, dass das dein kindliches Ich ist, was da rumkrakeelt, ne? Und dass das absolut Schutz und Liebe und Zuwendung braucht, dass du jetzt aber erwachsen bist und dein erwachsenes Ich handelt so, dass du selber überlegst, was bringe ich denn mit? Was esse ich denn gerne? Was würde ich gerne andere probieren lassen? Zum Beispiel. Mhm. Und dann handelst du dementsprechend. Und wenn dir es schwerfällt, deinen Tag zu strukturieren, mach es in ganz kleinen Schritten.
Also ich bin da tatsächlich schon besser geworden. Manchmal denke ich mir auch, ja, eigentlich möchte ich auch gar nicht so super strukturiert sein. Dann verfalle ich aber wieder in dieses Muster. Na, aber sie ist es ja auch. Du musst wie sie sein.
Nee, du musst wie du sein.
Ja.
Zum Glück sind die Menschen alle unterschiedlich. Es wäre irre langweilig mit euch, wenn ihr beide gleich wärt. Weil es dann überhaupt keine Facetten hätte, die über ein bestimmtes Maß hinausgehen.
Na, ich habe gestern zu ihr gesagt, dass jeder von uns hat seine Stärken und seine Schwächen. Und sie kann zum Beispiel wunderbar Texte formulieren. Das habe ich ihr öfter schon gesagt, einfach um sie zu bestärken, aber einfach, weil ich es auch wirklich so sehe. Und habe ihr gestern gesagt, anstatt sich immer nur auf ihre Schwächen zu fokussieren, soll sie sich doch mal auf ihre Stärken fokussieren, denn sie hat ja Stärken.
Ja.
Andere wie ich vielleicht, aber du hast Stärken.
Aber das ist es. Ich fokussiere mich wirklich nur auf das, was ich vermeintlich nicht kann oder können müsste oder besser können müsste. Anstrengend auch, ja.
Ja, ich kann auch 10.000 Sachen gar nicht. Null. Darum mache ich das, was ich kann. Aber wenn ich so manchmal so abrutsche und denke, ich müsste zum Beispiel, keine Ahnung, Steuerunterlagen sortieren oder so, drehe ich durch, weil ich total an mir selber vorbeilebe. Ja? Ich suche mir darum jemanden, der es für mich macht. Zum Beispiel mein älterer Sohn, der ultra strukturiert ist. Der braucht für einen Riesenstapel Belege 3 Minuten. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber so. Kann das. Ich sag, dafür koche ich dir ein schönes Abendessen.
Auch nicht schlecht. Kannst du mir den mal borgen?
Ja.
Mal bei mir sortieren.
Diese Unterscheidung von Kind und Erwachsenem Ich ist wichtig zu lernen. Das funktioniert aber ganz gut, wenn man einen Schritt zurücktritt und sagt, Moment, wer spricht da gerade zu mir? Ist es die kleine Elisa oder die große? Und dann kannst du dementsprechend reagieren. Die Kleine muss in den Arm genommen werden, sagen, ich kümmere mich um dich. Und die Erwachsene macht es dann. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, was mit euch passiert ist. Das kann man auch mal adressieren.
Ja.
Sich selbst gegenüber. Ne? Es ist wahnsinnig unfair und beschissen. Aber darum ist es so wichtig, finde ich, sich das schönstmögliche Leben zu bauen.
Sind wir uns schuldig irgendwie.
Ja.
Na das, und ich habe dir gesagt, habe ich ihr schon öfter gesagt, klingt immer vielleicht für andere arrogant, wenn man sagt, man ist stolz auf sich. Aber wenn ich sehe, wir sind heute mit der U-Bahn angereist, aus bestimmten Bezirken, denke ich, ja, so sind wir eigentlich auch aufgewachsen. Und ich habe zu Elisa gesagt, guck mal, wenn du bestimmte Fernsehsendungen siehst, da ist der Weg vorgezeichnet für die Kinder. Und wir stammen im Endeffekt auch aus so einer Familie und haben es aber geschafft, uns da rauszuarbeiten. Darauf kann man stolz sein.
Ja,
finde ich
absolut. Einfach. Und ihr seid emotional an dem Punkt angelangt, den ganz, ganz viele in ihrem Leben verpassen. Nämlich Verständnis für sich selbst und für Beziehungen aufzubringen. Und daran arbeiten zu wollen. Und das ist gigantisch. Das rettet das Leben.
Stimmt.
Stellt euch vor, ihr wärt so wie eure Mutter. Und du bist nicht wie deine Mutter. Gott sei Dank.
Aber das sitzt so tief.
Ja, aber es ist eine Story, die du dir selber erzählst. Das ist nicht die Wahrheit.
Ja, aber die bekomme ich auch erzählt. Das ist es ja.
Von wem?
Familie. Also jetzt ja nicht mehr so, weil eigentlich kaum noch Kontakt oder, aber ja, auch von meinem Vater, du bist wie deine Mutter. Also ja, immer aber so.
Das sind Leute, die
du siehst auf
die
aus wie deine Mutter, du guckst wie deine Mutter und das ist schlimm für jemanden, der auch optisch so aussieht, wie man, den man so ablehnt, ne?
Ja. Such dir eine neue Familie. Aus liebenden Menschen, liebesfähigen Menschen. Deine Schwester zum Beispiel. Freunde. Hast du einen festen Partner?
Nee, nicht mehr.
Du?
Ja, bin schon lange verheiratet.
Funktioniert.
Hm.
Und du, ja, das ist aber, ja, er heilt.
Sie kann ja jetzt erst gesunde Beziehungen führen, weil sie selber jetzt heilt. Das war vorher.
Ja.
Und wenn Leute dir sowas einreden, triff dich nicht mit denen. Und vor allem gib deine Kinder nicht dahin. Gab. Die sind jetzt schon größer, ne?
Das ist tatsächlich, ja. Große ist volljährig. Kleine, 12. Das ist schwierig. Also da ist auch der Wunsch noch, also beim Kleinen zumindest, nach Kontakt zum Opa und zur Oma, also zu seiner Frau. Mütterlicherseits haben wir ja schon seit Jahren keinen Kontakt. Mhm. Also da, die kennt er nicht, aber es ist halt für mich schwierig. Ich möchte das eigentlich nicht, ihn dahin geben, weil die sind einfach auch keine Großeltern, wie ein Kind es braucht, ne?
Na gut, vielleicht braucht er einfach andere Erwachsene. Dann suchst du andere Erwachsene.
Versuche ich. Also ich versuche irgendwie für irgendwelche Sportvereine oder irgendwas zu motivieren, aber es ist immer, naja, ein halbes Jahr wird mitgemacht und dann...
Ist doch okay, mach doch was anderes.
Das ist okay, also ich zwinge ihn zu nichts natürlich. Aber ja, ich bin schon auf der Suche nach irgendwie anderen Erwachsenen, die er noch als Vorbild oder als wärmendes Nestchen so hat. Ja.
Und man kann so einen Kontakt ja auch runterkochen, so ein bisschen. Also und in ein, zwei Jahren kannst du ihm das erklären, warum du dich damit so unwohl fühlst.
Ja.
Na, er kann ja dann immer noch selber entscheiden, aber...
Na, ist schwer, wenn dann, also der Kontakt, also noch weiter runterschrauben, ist ja schon fast dann wirklich auf null. Ne?
Naja, aber was Paula meinte, ist ja bei meinen Jungs passiert. Also sie haben ja genauso gespürt, dass das keine Großeltern sind. Und demzufolge ist auch gar kein Interesse an Kontakt mehr da.
Vielleicht ist es eher dein Wunsch als seiner.
Ja, er äußert es auch schon wirklich selber.
Ja.
Ja. Und demnächst steht halt auch wieder, glaube ich, irgendein Urlaub an, der dann mal so alibimäßig gemacht wird, damit man sagen kann, man kümmert sich. Und da möchte ich ja gern mit und eigentlich, weil die miteinander auch nicht gut funktionieren, die beiden Großeltern. Und dann halte ich das eigentlich nicht für gesund, aber ich kann es ihm auch irgendwie nicht absprechen. Das ist für mich gefühlt noch so das letzte bisschen Familie, die er hat. Also abgesehen von uns jetzt so, ne?
Was, ja, aber das ihr reicht.
Hm.
Und ja, lieber gute Vorbilder als schlechte.
Hm.
Aber ich finde dennoch, und da war ich immer relativ klar, auf kinderfreundliche Art, man kann Kindern erklären, warum man sich mit bestimmten Menschen nicht wohlfühlt.
Hm.
Die kann, der kann selber entscheiden, ob er mit denen dahin möchte oder in Urlaub fahren möchte. Aber du darfst durchaus sagen, warum du dich damit nicht wohlfühlst, finde ich.
Ja, ist wahrscheinlich besser, als gar nichts zu sagen.
Der kennt ja die Backstory nicht. Ne?
Hm.
Ich halte überhaupt nichts davon, bloß weil man blutsverwandt ist, den Leuten nicht zu sagen, mit wem sie es zu tun haben.
Hm.
So, und warum man, was das eigene Erleben ist. Großeltern, also zukünftige Großeltern, überspringen ja manchmal dann für die Enkel ihr groteskes Verhalten und sind da Top-Großeltern. Aber wenn das in eurem Fall nicht so ist, dann lass es, ja?
Okay.
Also, wenn du dich damit unwohl fühlst, ist niemandem damit gedient.
Hm.
Sprich mit ihm.
Ja.
Ihr könnt das ja auch zusammen machen. Der ist 12. Mhm. Der ist ja nicht doof.
Nee.
Also.
Hm.
Und wenn du dir die ganze Zeit einen Kopf machst, weil der 5 Tage oder eine Woche oder noch länger, um Gottes Willen, mit denen unterwegs ist, dann sag ihm das.
Ja.
Ja. Und wenn du das Gefühl hast, du warst ungerecht zu ihm, grundsätzlich im Leben, entschuldige dich.
Das mache ich. Also
ist völlig und erklär, woher diese Emotionen kamen.
Das übe ich wirklich schon lange. Einfach, das ist wiederum mein Anreiz oder mein Ehrgeiz oder wie auch immer man es nennen mag, da nicht so zu sein wie meine Mutter. Also Entschuldigung war ja nie.
Nee,
ging nicht.
Ja.
Und ich entschuldige mich gefühlt für alles bei meinen Kindern. So.
Ja, also ich würde mich jetzt nicht für alles entschuldigen, aber die sollen verstehen, wie ein Mensch funktioniert und woher Gefühle kommen und dass es okay ist, diese Gefühle zu haben. Ne?
Ja.
Also solange sie sich nicht gegen jemanden richten, also du nicht ausfallend wirst oder gewalttätig.
Nee.
Ja? So. Und ich bin da immer für emotionale Transparenz. So macht man starke Menschen.
Ja. Und das ist das halt auch, was ich für meine Kinder ja brauche. Ne? Also ein eigenständiger, erwachsener Mensch zu sein, weil ich mich selbst bei meinen Kindern muss ich mich immer rückversichern. Ist es okay jetzt? Also gab Phasen, da habe ich es nicht gemacht. Und dann aber wieder, ja, ist es okay, wenn du dir jetzt dein Brot selber schmierst. So, also so auf banale.
Verunsichert die natürlich auch, ne?
Ja.
Ja. Aber wenn du es schon merkst, versuch schneller zu werden. Wenn du Impuls kommt, das zu sagen, irgendwann, halt inne. Du kannst dann auch sagen, ich wollte jetzt fast sagen, ist es okay, wenn du dir dein Brot selber schmierst. Aber in Wahrheit ist es natürlich okay, weil ich weiß, dass du 12 bist und du weißt auch, dass ich keine Zeit habe, arbeiten muss mit dem Hund raus, was weiß ich. So, ne? Mach dich verständlich.
Ja.
Das gibt eine emotionale Ruhe, wenn Kinder wissen, aha, so ist der Mensch, mit dem ich es zu tun habe. Ne?
Das ist übe ich schon, ja.
Ja, und ich fand, weiß nicht, welche Folge das jetzt war, Paula. Ich fand, du hast mal gesagt, Diamanten haben Ecken und Kanten. Und ich fand das so einen schönen Satz, weil man ist nicht in allem toll, man ist nicht in allem perfekt und trotzdem wertvoll. So, und ich glaube, das darfst du dir gerne auch in dein Büchlein notieren, dass egal, was nicht ganz so funktioniert, Mensch, bei mir funktioniert auch nicht alles richtig und reibungslos. Und trotzdem ist es etwas, was Greifbares, wenn jemand Ecken und Kanten und ein Profil einfach hat. Als so ein glatt geschliffener Kieselstein, sage ich mal, zu dem ich mir ja habe formen lassen. Und ich möchte aber jetzt langsam ein Mensch werden mit Ecken und Kanten. Und du hast das schon. Also vielleicht können wir beide gegenseitig so ein bisschen gucken. Ich hätte gern ein paar Eigenschaften von dir. Du hättest gern ein paar Eigenschaften von mir. Dass man nicht dieses Konkurrenzdenken hat, sondern einfach schaut, was gefällt mir am anderen gut, was nicht so gut. Und dann kann man ja seine eigene Persönlichkeit formen, weil das ist so mein Gedanke. Sie, sage ich immer, ist in einer verspäteten Pubertät, um sich abzugrenzen, abzunabeln und ihr eigenes Ich zu finden. Aber ich muss auch mein eigenes Ich finden, indem ich lerne zu fühlen und nicht mehr nur zu funktionieren. Und ja.
Ich würde sogar davon abraten, zu gucken, was einem an der anderen gefällt, sondern okay. Eher euch darauf zu fokussieren, was für Qualitäten ihr sowieso mitbringt. Und diese als gemeinsame Kraft quasi zu bündeln und zu verstehen, ihr seid die Superpower, die dieses Elendsnest in die Luft sprengen kann, emotional gesehen. Ja, zusammen.
Ja.
Tja, wie mein Vorschlag mit unserer Firma. Dass jeder seine Talente einbringt und ja, wir gemeinsam etwas schaffen.
Dann wird nur geklaut, die Idee.
Nein, ich sage ja nur eine Firma. Ich habe ja noch nicht gesagt, was. Sondern ich habe nur gesagt, eine Firma, du hast dieses Talent, ich habe jenes Talent. Ja. Und zusammen kann man etwas Schönes daraus kreieren.
Ja, und jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt weg von diesem Elend.
Ah, stimmt. Ne?
Und wenn du, Elisa, immer im Blick behältst, dass alles, diese Perfektion, ein reiner Schutzmechanismus ist, dann kannst du auch Mitgefühl entwickeln und nicht Konkurrenzgefühl.
Ja, das stimmt.
Ja, und ich versuche es immer aufzuweichen, meine Perfektion, indem ich dir sage, schau mal meinen Lebenslauf. Er ist auch nicht 1A gerade. Ich habe vielleicht das eine oder andere vielleicht dann immer wieder besser vermeintlich hingebogen, aber gerade war er auch nicht.
Das stimmt, aber deine kleinen Fehler oder Verfehlungen wurden dir aber eher verziehen als mir gefühlt. Beziehungsweise habe ich sie auch zu hören bekommen.
Weil sie unauffälliger immer wieder war.
Also auch jetzt noch.
Ihr seid aber trotzdem zwei unterschiedliche Menschen. Ne? Die Leute reagieren anders auf euch.
Ja.
Umgebt euch vor allen Dingen mit Menschen, die es gut mit euch meinen. Und nicht mit Leuten, die, ja, wo ihr ein Verpflichtungsgefühl habt, weil die zufällig mit euch verwandt sind.
Ja, da sind wir dabei.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, danke dir, Paula.
Das war sehr schön mit euch.
Fanden wir auch. War sehr.
Mich echt wohlgefühlt.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, folgt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert. Und Schaut in die Stories oder schreibt mir, dort vergebe ich immer wieder Termine. Und übrigens, ich bin auf Tour. Und wenn ihr Tickets wollt, schaut einfach auf Eventim. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Ja.